Die Ablehnung der Juden gehört zum Kern der christlichen Heilsgeschichte. Das so ungefähr bringt es Herr Seibt in der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Ist es wirklich so? Wir haben einen Antisemitismus, der von islamischer Seite kommt, einen ganz alten, tief eingegrabenen Antisemitismus, der religiös verbrämt ist, einen aus der rechtsradikalen Ecke. Und das ist ein Gebräu, ein Gemisch, was unangenehm ist, und das kocht wieder hoch, war aber nie weg. War es wirklich nie weg? Das frage ich Serge Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie auch und am Abend natürlich auch die Hörer in Weimar bei Radio Lotte. Natürlich die anderen von Radio Frei selbstverständlich. Da ist was dran, aber ich fand es ja immer schon befremdlich. Alles, was wir wissen, sagt uns ja, dass Christus ein Jude war und ein streng gläubiger Jude war, auch im Sinne des Alten Testaments. Das heißt also, das zeigt die Absurdität der Dinge ja schon im Kern sofort. Und dass das nie weg war und dass das nicht nur ein deutsches Phänomen ist, sondern wir sehen ja auch, wie schwer sich Polen mit seiner Geschichte tut. Und wenn Sie nach Russland schauen, der Antisemitismus, ich kenne es aus meiner Kindheit, wurde sozusagen den Kindern mit der Muttermilch schon verabreicht. Also das ist ein altes Phänomen, da kann man lange drüber reden. Die Frage ist, nach der Geschichte, die Deutschland hat, haben wir es überwunden oder kommt das immer wieder raus? Und das zeigt sich doch, es sitzt tiefer und in einem Teil der Bevölkerung sehr tief. Man kann es als irgendwo positive Entwicklung sehen, dass die radikalen, rassistischen, antisemitischen Wähler heute eine AfD wählen, in der Hoffnung, dass sie sie erhört und entsprechend auch politisch wirkt. Das tut sie ja auch. Und ihre Großeltern haben noch Adolf Hitler gewählt. Das heißt, diese Menschen sind alle noch da, die sind in dieser Gesellschaft und das kommt jetzt halt raus und zum Teil in sehr extremer Form.
Mhm. Das heißt, das Kapitel ist nie zu Ende, das ist immer da, es ist permanent das Böse in uns oder in der Gesellschaft oder was auch immer.
Nein, ich würde das nicht ganz so ansetzen. Ich meine, wir haben ja auch eine lange Phase, wo das ziemlich nach unten gedrückt war. Das heißt, wir haben uns ja wiederholt in unserer Sendung darüber unterhalten, durch die Art, wie zum Teil am rechten Flügel der Gesellschaft Politik gemacht wird, schon in der Wortwahl, schon in der Art und Weise, dass man sehr anknüpft an das, was im Dritten Reich Nazi-Propaganda war, entsteht ein Grundrauschen als Hintergrund in der Gesellschaft. Und das vermittelt dem einen oder anderen das Gefühl, ja, jetzt muss ich was tun, jetzt können wir endlich was tun, jetzt gibt es genug Leute, die, sagen wir, ähnlich denken wie ich. Das hat dazu beigetragen, dass zum Teil auch nicht nur in Deutschland, aber auch in den anderen zivilisierten, entwickelten Ländern zum Teil extreme Rechte nach außen drängen.
Es gibt ja liberale, aufgeklärte, freiheitlich denkende Menschen in der Türkei, eine ganze Menge, wahrscheinlich in den Ballungsgebieten.
Wir dürfen noch nicht weggehen. Wir müssen ja nach Halle erstmal noch ganz kurz. Bevor wir, also abgesehen davon, dass ich durch einen Zufall des Lebens gerade unterwegs war auf dem Rückweg von Berlin auf der A9, also kurz nach zwei an dem Mittwoch, und natürlich in Nachrichten verfolgte, was da in Halle passiert. Normalerweise, seit vielen Jahren fahre ich nicht mehr über das Hermsdorfer Kreuz von Berlin nach Erfurt, sondern schon über Halle. In dem Fall dachte ich, okay, die Stadt wird unter Ausnahmezustand sein, da kannst du nicht durchfahren, und bin dann praktisch weitergefahren, in der Hoffnung, dass ich es umfahren kann. Wenn man es realistisch sieht und das sieht, was an Fakten heute da ist, dann muss der Täter ja so eine halbe Stunde vor mir auf der A9 runterwärts Richtung Schkeuditz gefahren sein. Und als ich dann in Nachrichten hörte, Landsberg, und mich bestärkt fand, auf der A9 zu fahren, hörte ich dann plötzlich Totalsperrung Hermsdorfer Kreuze. War mir klar, dass die nach wie vor an der A9 mögliche Mittäter oder wen auch immer vermuteten. Also insofern kann sowas ganz direkt heute ins Leben eingreifen, ohne dass sie, sage ich mal, das Gefühl haben, sie sind in einer Gegend unterwegs, die ohnehin potenziell dafür geeignet ist. Halle ist ja eine ziemlich verschnarchte Stadt eigentlich normalerweise. Also ich will nur sagen, also es greift immer mehr auch in unseren Alltag hinein. Und wenn Sie sehen, die Absicht, über die ist ja viel gesprochen worden, wen er umbringen wollte, aber als ihm das nicht gelang, dass er einfach wahllos die Menschen, die draußen zufällig vorbeikamen, die Frau, den jungen Mann bei dem Döner erschossen hat, zeigt ja auch, dass dieser rechte Terror in dieser Form keineswegs nur in eine Richtung geht, sondern denen ist es egal, Hauptsache Sie erzeugen eine Situation, wo möglicherweise, sage ich mal, die Gesellschaft noch weiter nach rechts gedrängt werden kann und letztlich auch da beherrscht wird. Also insofern, niemand kann sich angesichts dessen, was in Kassel passiert ist, was in Halle passiert ist, sicher sein. Und das ist etwas, was langsam mal ins Bewusstsein vieler Menschen eindringen müsste, wenn die dann zur Wahlurne gehen und sagen, ich wähle trotzdem eine Partei, die den geistigen Boden dafür bereitet. Insofern, sage ich mal, ist diese Hallenser-Geschichte in ihrer Wirkung noch lange nicht, sage ich erstmal, durch, wie das heutzutage bei den Nachrichten ist. Eine Woche später redet schon keiner mehr darüber, sondern ich glaube, die wirkt deutlich tiefer. Und was mich sehr betrübt hat, unsere Aufgeregtheit in dem Zusammenhang kann man ja verstehen, aber dass die beiden Opfer so wenig Erwähnung fanden in der ganzen Berichterstattung. Also man hat ja lange gebraucht, um überhaupt mitzukriegen, dass es eine, ich glaube, 40-jährige Frau war und dass ein junger Mann war. Und dass sie tatsächlich wirklich absolut nur durch einen Zufall ihres Lebens zu dem Zeitpunkt da im Weg waren, diesem Mörder. Also insofern sage ich jetzt mal, da müssen wir auch als Gesellschaft noch ein bisschen nachdenklicher sein und nicht nur den Täter die ganze Zeit rauf und runter beschreiben, sondern uns natürlich auch den Opfern zuwenden, denn die verdienen unsere Aufmerksamkeit.
Jetzt kommen klare Ansagen, auch sogar von der CSU, harte Angriffe gegen die AfD. Wird das an den Wahlergebnissen in den nächsten Wochen in Thüringen was ändern?
Ich weiß es noch nicht. Es ist ja auch eine sehr verfestigte, rassistisch-neonazistische Auffassung, die in Teilen der Bevölkerung ist. Was man immer wieder tun sollte, erstens die Auseinandersetzung suchen, das heißt nicht einfach wegdrehen. Ich glaube, in vielen Familien wird nicht mehr über Politik gesprochen, weil einige, vor allem auf dem Lande, ist es ja bekannt, diesem Rechtsradikalismus zuneigen. Das sollte man nicht tun. Man sollte auch, ich muss Ihnen sagen, auch konsequent sein, wenn jemand im Bekanntenkreis da in die Richtung tendiert, außer pass mal auf, mein Lieber, dann haben wir miteinander nichts mehr zu tun. Das sollte man klarer machen, weil es gibt ja, so ein weiches Ausweichen diesen Themen. Und ich glaube auch, ich meine, das mag jetzt vor 4-5 Jahren noch anders gewesen sein, aber jeder, der heute die AfD in Thüringen wählt mit Höcke einen Rechtsradikalen, das heißt, er ist auch selbst rechtsradikal. Das muss man Ihnen auch ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht mit Mitte der Gesellschaft. Rechtsaußen ist nicht Mitte der Gesellschaft. Das ist Unsinn, das ist auch nicht bürgerlich. Das weiß jeder. Insofern sage ich mal, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, aber es ist ja zu befürchten, dass wir genug auch in Thüringen haben davon.
Kommen wir zu den Kurden, zu den Norden Syriens. Das ist ja schwer zu überschauen und die Schuldfrage ist schon ganz und gar schwer zu klären, oder?
Nein, das ist eigentlich alles eindeutig. Erstens ärgert mich sehr, dass in der Berichterstattung, das ist querbeet, von einer Offensive der Türken die Rede. Nein, die führen Krieg. Das ist ein richtiger Krieg. Die sind in ein Nachbarland eingefallen mit massiven Mitteln und sie versuchen natürlich mit allen Mitteln zwei Dinge zu tun. Erstens Salafisten, die mit der Türkei verbunden sind, das heißt Terroristen dort wieder ansässig zu machen. Wir sollten uns ja keine Illusion hingeben, diejenigen, die den IS gestützt haben, dass die alle sich in Luft aufgelöst haben. Ein Teil von denen befindet sich unter dem warmen Flügel der Schutzmacht Türkei und die kommen jetzt rein und begehen auch Massaker, das ist gar keine Frage. Und die Türken versuchen natürlich in ihrer langjährigen Auseinandersetzung und der Niederdrückung der Kurden hier vollendete Tatsachen zu schaffen. Und muss man doch mal sehen, die Amerikaner haben die Kurden verraten, der Westen hat die Kurden verraten, die haben für sie die Drecksarbeit gegen den IS auf dem Boden machen müssen. Die anderen sind in ihren Jets da oben rumgeflogen. Da gab es gar keine Gegenwehr des IS. Da unten war es schon sehr hart. Die Kurden haben diesen Krieg durchgestanden und werden jetzt verraten. Und es wäre wirklich nur konsequent, dass die sich offensichtlich mit Assad wieder verbünden, weil gegeneinander hat man nicht gekämpft, und dass die Russen in dieses Vakuum stoßen. Das heißt, mit diesem amerikanischen Präsident, mit dieser Politik verliert der Westen nach wie vor an jeder Ecke. Und man müsste eigentlich das tun, was wir beide ja schon immer gesagt haben, einen Strich ziehen, sagen, das ist so jetzt, der Assad ist dran, der kommt jetzt nicht weg. Wir müssen wieder aufbauen in Syrien, damit viele Menschen, die da in der Türkei sind und vielleicht auch bei uns hier sind, wieder zurück können. Das ist die einzige vernünftige Geschichte, aber da sehe ich im Augenblick niemanden, der sich dafür einsetzt.
Die unappetitliche, unangenehme Zusammenarbeit mit Despoten und Diktatoren, das ist ja auch Teil der westlichen Philosophie. Das heißt, wie lange geht das noch mit Erdogan? Das ist ja schwierig, das Druckmittel, auf der einen Seite sind sie in der NATO, auf der anderen Seite hat er das Druckmittel, ja, ich lasse die ganzen Flüchtlinge durch und so weiter. Verfahrene Situation, oder?
Es ist ein sehr schwerer Partner, der hat sich radikalisiert im Laufe der Jahre. Das ist ja nicht so, dass Erdogan die ganze Zeit, diese Linie verfolgt hat. Inzwischen ist ja, wie ein Despoten sind, also höchstwahrscheinlich nicht mehr zugänglich für Ratschläge. Die wirtschaftliche Lage in der Türkei ist sehr schlecht. Nicht umsonst droht ihm ja auch Trump, wenn was ist, dann machen wir euch wirtschaftlich fertig. Die Russen haben gezeigt, dass das geht. Es ist ja damals dieser russische Jet abgeschossen worden und Herr Putin war sehr empört. Und Erdogan, der hielt große Reden als türkischer Sultan, also wer kann mehr und so weiter. Und da haben die Russen einfach die ganzen Wirtschaftsbeziehungen gekappt. Die haben die ganzen Baufirmen, die Milliardenaufträge in Russland haben, Moskau und in anderen Großstädten rausgeschmissen. Sie haben kein Grünzeug mehr genommen, also keine Tomaten, keine Gurken. Und sie haben unterbunden, dass ihre Touristen in die Türkei fliegen, weil allein schon für uns wäre das ja kein Problem zu sagen, du bist nicht versichert, wenn du dahin fliegst, weil es ein Kriegsgebiet ist. Das wäre eine einfache Methode zu sagen, Herr Erdogan, hören Sie auf mit diesem Unsinn. Und was die Flüchtlinge anbelangt, sind wir erpressbar, das ist vollkommen klar, aber ich glaube, es ist an der Zeit, die Dinge umzudrehen, das heißt, jede Botschaft eines europäischen Landes in der Türkei zur Aufnahmestelle zu machen und nur wer dort Papiere bekommt, kann nach Europa einreisen, dann würde möglicherweise erstens das Ganze vorverlagert in die Türkei hinein, in ein scheinbar sicheres Land, und zweitens würde vielleicht die Zahl der Flüchtlinge auf die griechischen Inseln geringer werden, denn inzwischen ist ja auch so, für die Griechen, die selbstwirtschaftlich nicht so doll dastehen, ist ja der Tourismus ziemlich betroffen von diesen Dingen. Das ist nicht gut. Also es gibt Möglichkeiten, man muss es nur kreativ machen.
Kommen wir zu Thüringen. Die Wahlen stehen vor der Tür. Wir sprechen noch einmal miteinander. Einmal werden wir dann noch wach und dann...
Ach, Sie haben das ja schon ausgerechnet und das ist ja schon Bescherung danach.
Wird das von Wahlgeschenken, lese ich aber nicht allzu viel, oder?
Das ist auch vernünftig, wenngleich ein Teil der Wähler natürlich auf solche Sachen gut fliegt. Wir haben es ja gerade bei den Wahlergebnissen in Polen gesehen. Also wenn jetzt Bodo Ramelow jeden hier ein 13. Rente im Jahr versprechen würde, wie das die PiS gemacht hat in Polen, sage ich mal, dann glaube ich, kannst du schnell wiedergewählt werden. Das ist unseriös, das ist auch, sage ich mal, gegen die demografische Entwicklung und würde ja auch für die Generation, die danach kommen, natürlich eine schwere Belastung betragen. Also insofern ist es vernünftig, ich glaube, dieses Gefühl zu vermitteln, ihr seid gar nicht so schlecht regiert. Es ist nicht nur, dass die Bananen nicht ausgegangen sind mit Rot-Rot-Grün, sondern insgesamt ganz gut gelaufen. Es war ja auch eine Zeit der guten Steuereinnahmen. Also das ist schon eine Stimmung, die, glaube ich, zum Teil greift. Das wird natürlich für die kleineren Parteien wie die SPD wieder sehr schwer werden, weil eine Polarisierung stattfindet. Wir haben es in Sachsen, wir haben es in Brandenburg gesehen, dass der Regierungschef da natürlich an Sympathien auch zieht. Die Frage wird tatsächlich sein, kommt die FDP rein, da wird es komplizierter. Da muss man wissen als Wähler, was man tut. Und natürlich wäre es aus meiner Sicht sehr gut, wenn im Gegensatz zu den anderen neuen Ländern in Thüringen auf Platz 1 und Platz 2 demokratische Parteien landen und nicht eine rechtsradikale. Aber das können wir im Augenblick noch nicht sagen. Heute Abend ist, glaube ich, im MDR das Aufeinandertreffen der einzelnen Kandidaten. Insofern wird es gespannt. Wir können schon gespannt sein, ob der Herr Höcke einen Skandal wieder provozieren will und dadurch Wahlunterstützung haben möchte. Wir werden es einfach sehen, ja.
Haben wir noch was vergessen?
Naja, wir haben die Debatte über den Schurkenstaat DDR, also die hatten wir ja jetzt wieder gehabt, die flammt immer mal auf, das ist bei einem Jubiläum 30 Jahre Mauerfall sicherlich verständlich, aber Unrechtsstaat, das Thema haben wir ja auch hier ausdiskutiert, die DDR war qua eigener Definition eine Diktatur. Solange du nicht politisch aufgetreten bist gegen den Strom, hast du keine Probleme gehabt, das war der Alltag. Sobald du natürlich politisch wurdest und wolltest eine Gewerkschaft gründen oder was auch immer, dann ging es natürlich schon ganz anders. Insofern sage ich mal, DDR ist schon ein Unrechtsstaat, aber der Westen darf natürlich nicht nur auf dem hohen Ross sitzen. Ein Teil der Gesetze in der DDR waren liberaler als im Westen. Denken Sie allein an homosexuellen Paragraph, denken Sie daran an die Rechte der Frau in 50er und 60er Jahren, da war die DDR deutlich weiter als die Bundesrepublik. Das heißt, da gibt es auch Unschärfen in der Debatte und ich sage jetzt mal, die Vereinigten Staaten sind bis auf den heutigen Staat auch ein Unrechtsstaat und waren es in 50er, 60er Jahren noch viel stärker, wenn es um Rassismus ging. Ich meine, immerhin durfte man in der Erfurter Straßenbahn auch als Nichtgenosse auf jeden Platz sich setzen in der Straßenbahn, der frei war. Das war in Amerika bis in die 60er Jahre nicht möglich, weil Schwarze durften dort nicht sitzen, wo Weiße sitzen durften. Und das in einem sogenannten Rechtsstaat. Also insofern ist diese ganze Geschichte nicht so einfach. Und wir sollten uns nicht darauf verkürzen lassen und nicht erst mal frustriert auch im Osten reagieren und sagen, da werden wir wieder an den Pranger gestellt oder alle zusammen kollektiv dafür verurteilt. Nein, das ist eine Diskussion, die muss man führen, aber die muss man entspannt führen. Vor allem nicht in Wahlkampfzeiten. Ich vermute, man wollte ein bisschen hier in Thüringen auch noch einmal die Rot-Rot-Grünen unter Druck setzen.
Nächste Woche reden wir, letztes Mal vor der Wahl. Ich bin sehr gespannt.
Herr Lochhofen, bis dann. Was wir nächste Woche machen, bevor wir anfangen, machen Sie mal eine schöne Musik drauf. Sie machen Here Comes the Sun von den Beatles.
Okay.
Denn das haben wir, das Weltereignis haben wir natürlich übersehen in den letzten Tagen. Die Abbey Road, die letzte Platte der Beatles, ist vor 50 Jahren erschienen. Sie ist neu editiert worden jetzt, in schönster Qualität heutzutage. Und ist sofort in England wieder auf Platz 1. 50 Jahre später und 50 Jahre später, nachdem sich die Band aufgelöst hat, das ist doch ein epochales Ereignis. Und ein paar schöne Lieder können wir da auch noch hören.
Ein schönes Ereignis, dem werden wir uns annehmen. Herr Lochhofen, bis dahin eine sehr schöne Zeit und Ihnen eine angenehme Woche. Tschüss.
Ich hoffe doch, der Wahlkampf wird uns nicht so sehr noch beeindrucken. Ne? Ich habe schon gewählt im Übrigen.
Ach so, sehr gut.
Okay, kann ich nur empfehlen. Es war im Rathaus hier in Erfurt. Sehr entspannt, sehr schön, sehr nett. Also auf diese Weise ist man sich sicher, man verpasst nicht.
Einen schönen Tag, tschüss.
Dann eine schöne Woche an unsere Zuhörer. Tschüss.